Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und spreche heute mit dem Ausrüstungs- und Textredakteur Frank Wacker. Hallo Frank.
Hallo.
Und wir haben ein Thema, das sich jetzt, wenn man so rausguckt und das Wetter wird so ein bisschen uselig, wie es schön heißt, also wir gehen auf den Winter zu, da haben wir ein warmes Thema, nämlich ISO- oder Thermojacken. Da gibt's auch in der Ausgabe 1225, die ab dem 4.11. am Kiosk ist, einen großen ausführlichen Test dazu. Also alles, was der Frank und ich jetzt so bequatschen, kann man da nochmal nachlesen. Da gibt's dann 12 Modelle und alle möglichen Testergebnisse dazu. Will ich jetzt aber auch gar nicht so arg vorweggreifen, sondern ich mag mich jetzt mit dir, Frank, mal allgemein dem Thema nähern. Was ist denn so eine ISO-Jacke? Wofür braucht man die überhaupt? Und kannst du dich an irgendeine Situation erinnern, wo du so richtig froh warst, dass du eine dabei hattest?
Also ich bin nahezu immer froh bei kühlerem Wetter, wenn ich eine warme Jacke dabei habe. Ich trage die dann nicht während ich mich bewege, sondern in Pausen oder wenn man abends beim Zelten im Camp ist oder sowas, weil da wird's empfindlich frisch. Das ist ja das, was man sich vor Augen halten sollte bei kühlem Wetter. Also wirklich nur so warm anziehen, während man sich bewegt, dass man gerade nicht schwitzt, weil man hat das Problem, wenn man seine Klamotten durchschwitzt, dann isolieren die bis zu 30 Mal schlechter, wie wenn sie halt trocken sind. Mhm. Wenn die Sachen auch nass sind, dann brauchen sie ewig zum Trocknen und dann fröstle ich selbst, wenn ich noch eine dickere Jacke überziehe. Also deshalb in der Regel die Sachen, so eine warme Jacke erst in der Pause überwerfen und sich während des Wanderns oder beim Aufstieg auf Skitour oder sowas halt mit einem etwas dickeren Vlies, warmer Funktionswäsche so helfen, dass man da eben warm genug angezogen ist.
Ja, oft verpasst man den Zeitpunkt, ne, um nochmal eine Schicht auszuziehen, weil man da gerade so am Gehen ist. Vielleicht auch keine Lust hat, einen Rucksack nochmal abzusetzen oder so. Also das kenne ich auch so. Ach, geht schon. Und am Ende hat man dann halt doch ein bisschen zu warm sich eigentlich da hoch bewegt.
Genau. Und das zeigt einfach auch die Erfahrung. Und zum Teil wird man auch, also wenn man vielleicht zum ersten Mal oder bei kühlerer Witterung wandert, da wird man überrascht sein, wie wenig man eigentlich braucht, um wirklich warm zu bleiben, solange man sich bewegt.
Und vielleicht auch ein bisschen winddicht was hat, ne? Ich denke, das ist oft fast wichtiger, gerade wenn man irgendwie in der Höhe aus dem Wald tritt, mal als Beispiel, und da fegt ein Wind lang, kommt man ja auch ganz schön schnell ins Frieren. Da ist dann mit dem Vlies, der pfeift der Wind dann ja auch gerne mal durch.
Es ist ganz, ganz wichtig, dass man als Außenschicht was stark Windabweisendes hat. Also zum Beispiel eine Softshell, weil oft ist das so, wenn es nicht regnet, brauche ich ja nicht den Regenschutz von einer wasserdichten Jacke, die ja auch nicht so atmungsaktiv ist wie eine Softshell. Mhm. Also da im Winter bei kühler Witterung sind eigentlich Softshells wirklich die besten Außenschichten oder sogenannte Hybridjacken, wo verschiedene Materialien eingesetzt werden. Also da gibt es dann Bereiche, wo schon auch eine Kunstfaserisolierung oder sowas zum Einsatz kommt, aber eher dünn als bei so einer Wärmejacke, die man eher in Pausen überzieht.
Jetzt trotzdem nochmal, hattest du so eine spezielle Situation, wo du dir mal gesagt hast, boah, wenn ich das Jäckchen jetzt vergessen hätte, das wäre irgendwie ganz schön blöd geworden?
Also ich hatte mal, da war ich auf einer Skitour in den kanadischen Rockies. Und da hat man unter minus 30 Grad.
Oha.
Und es war aber schon aus, weil es war auch da überraschend, wie wenig Schichten da eigentlich gereicht haben, dass wir im Aufstieg in der Sonne warm geblieben sind. Also da hatte ich ein bisschen eine dickere Softshell an, eine warme Funktionswäsche und eine Wäsche drüber. Das hat mir gereicht. Und dann sind wir über einen Sattel drüber, sind in Schatten gekommen und da hat ein Wind gepfiffen. Und das war so krass. Ich bin binnen einer halben Minute so ausgekühlt, dass ich es fast nicht mehr geschafft habe, meine dicken Handschuhe aus dem Rucksack rauszukramen, weil meine Hände so steif schon waren.
Oh wei.
Seither habe ich es mir angewöhnt, dass Handschuhe immer am Mann sind, dass man schnell zugreifen kann. Und das war dann eine Situation, da habe ich mir dann ganz schnell auch die, die warme Kunstfaserjacke, war das damals, übergezogen, um halt mich wieder aufzuwärmen.
Ja, aber das illustriert es ja schon mal ganz schön, ne? Gerade diese Situation, irgendwie Aufstieg, alles easy, Sonne vielleicht noch und dann zack, rein in das Kühle, in den Wind. Und dann ist es schlau, wenn man einfach mal eine schöne, trockene, warme Schicht dabei hat. Ihr habt 12 Modelle im Test, habe ich schon ein bisschen gespickelt. Was gibt's denn für Jacken und welche nehme ich für welche Tour? Vielleicht magst du auch mal so einen kleinen Blick in den Test schon geben.
Also wir haben Kunstfaserjacken, Daunenjacken getestet und ein Modell mit einer Daunen-Wollmischung. Das macht
Grützberger. Das klingt ja auch recht spannend eigentlich, ne?
Das ist cool, das ist so ein guter Kompromiss. Also isoliert ähnlich gut wie hochwertige Daune, ist aber nicht ganz so feuchtigkeitsempfindlich. Wir haben unterschiedlich dicke Jacken getestet. Also kommt ja drauf an, wo ich hingehe letzten Endes bei einer für eine Wintertour oder eine Winterwanderung hier bei uns in Mitteldeutschland, im Mittelgebirge. Da brauche ich jetzt ja nicht unbedingt so eine warme Jacke, wie wenn ich im Februar nach Skandinavien gehe, wo es schon auch minus 30, minus 40 Grad haben kann. Dann kommt es ein bisschen auf das persönliche Kälteempfinden drauf an. Wenn man natürlich jemand ist, der sehr, sehr schnell friert, dann brauche ich eine wärmere Jacke, wie jemand, der im Winter mit dem T-Shirt vor die Haustür geht. Und genau die Bandbreite, die decken wir letzten Endes auch in dem Test ab.
Also ja, auch ein bisschen das persönliche Kälte-Wärme-Empfinden muss man da anschauen, wenn man sich für was entscheidet. Kann man also gar nicht sagen, dass man, boah, was weiß ich, zügigere Wintertour, da nimmst du lieber ein Modell aus Daune und Mittelgebirge eher Kunstfaser. Also so einfach ist es nicht.
Nee, ich würde es davon abhängig machen. Also letzten Endes, also wenn ich weiß, ich werfe die Jacke wirklich nur in den Pausen über. Ich trage sie nicht im Alltag, will sie auch nicht großartig zum Spazieren gehen tragen. Dann würde ich in den meisten Fällen zu einer Daunenjacke greifen, weil die Daunenjacken einfach das beste Wärme zu Gewichtsverhältnis haben und sie am kleinsten verpacken lassen. Und wenn man die Jacke die meiste Zeit im Rucksack mit sich rumträgt, da freut man sich einfach, wenn man nicht extra belascht mit rumschleppt und auch wenn sie nicht so viel Platz im Rucksack braucht. Wenn man die Option möchte, dass man sagt, ja, also wenn es schon zapfig kalt ist, dann möchte ich sie als Zwischenschicht tragen, dann eignen sich Kunstfasern besser, weil Kunstfasern einfach nicht so feuchtigkeitsempfindlich sind. Also es gibt mittlerweile imprägnierte Daune, aber auch bei der imprägnierten Daune haben wir schon festgestellt, letzten Endes, also wenn man schwitzt, wenn der Rucksack drückt oder sowas, dann verliert auch die an Bauschvermögen. Sie trocknet zwar etwas schneller als normale Daune, aber gegen Kunstfaser hat sie einfach keine Chance.
Und auch zum Waschen ist Kunstfaser auch deutlich einfacher, als wenn man eine Daune wieder reinigen möchte.
Genau. Und dann gibt es so Fälle, und wenn man sagt, naja, ich möchte mir überhaupt keine Gedanken drüber machen, ob ich die Jacke jetzt trocken halte oder nicht, dann sind Kunstfaser auch die bessere Alternative. Und auch da muss man sagen, mittlerweile für verklirrende Kälte, da haben wir die Houdini Dunfree, die Double Dunfree, die wir da im Test hatten. Das ist schon geil, wie gut die funktioniert. Die ist fast so warm wie die wärmste Daunenjacke, bietet also mit das beste Wärme-zu-Gewichtsverhältnis von allen Kunstfaserjacken, die wir bis jetzt getestet haben. Sie trägt sich angenehm. Das ist schon auch ein cooles Teil. Wenn man dann im direkten Vergleich dazu aber die wärmste Daunenjacke nimmt, die Volandre, die Bergtroll, die nochmal, ich würde mal sagen, rund 10% wärmer ist bei einem ähnlichen Gewicht, kleineres Packmaß hat. Ja, wenn du die anhast, dann denkst du, boah, krass. Da ist so ein abartig warmes Teil an, da geben wir als unteres Pausenlimit geben wir minus 35 Grad an für Leute, die nicht so schnell frieren. Aber die fühlt sich an, als hättest du schon fast eine leichte Daunenjacke an, weil die vom Schnitt her so gigantisch ist, dass sie dich einfach wie eine Wolke warme Luft umgibt. Das ist schon auch der Hammer.
So. Und das ist ja sehr poetisch, eine Wolke warme Luft. Ach, Frank.
Also, es sind wirklich unheimlich viele Jacken dabei, wo man so richtig ins Schwärmen kommen kann, wo man merkt, wie viel Hirnschmalz die Entwickler da einfließen lassen. Also eben angefangen bei der Volantree, wo die Stege vorgeschnitten werden, dass sie mehr oder weniger dem Körperumfang von der Form her gleichen. Deshalb trägt die sich so unauffällig, macht sonst kein anderer Hersteller in der Welt. Ist auch von der Nähtechnik her wirklich absolut High-End. Das ist schon eine Kunst. Aber eben auch die Houdini, die Double Dunfree, also dass sich so eine warme Kunstfaserjacke so angenehm trägt, das ist schon auch sensationell. Und auch da merkt man einfach die Fasern, die da genommen werden, in Kombination mit den Materialien, die Ausstattung, das ist schon klasse. Unser Allround-Tipp, die Mountain Equipment, die hat auch eine spezielle Konstruktion, wo nicht einfach nur durchgesteppt wird, sondern wo es eine Zwischenlage gibt und dann wird so abgesteppt, dass die Nähte nicht übereinander liegen. Dadurch gibt es keine Kältebrücken. Also Kältebrücken heißt, das ist halt ein Bereich, der schlecht isoliert und da wandert dann die Kälte nach innen. Auch das ist genial und wenn man bei der auch noch den Preis nimmt, die kostet 300 Euro, das ist echt auch der Hammer, dass so eine warme Jacke, die hat einen Pausenlimit von minus 20 Grad, also dass es sowas derzeit für 300 Euro gibt, das ist schon auch, kann man nur sagen, Hut ab, weil die Preise sind insgesamt auch explodiert, also Daune ist abartig teuer geworden, Kunstfaserfüllungen sind abartig teuer geworden.
Allein schon wegen den Rohmaterialien, die verwendet werden wahrscheinlich, ne?
Genau, also es ist ja Kunstfasern ist ja letztendlich auch in der Regel Polyester und die Herstellung von Kunstfasern ist sehr, sehr energieaufwendig.
Mhm.
Ja,
okay.
Und Energie ist ja teuer geworden.
Halt auch, ne?
Und bei der Daune haben einfach die Preise für die Ware massiv angezogen.
Mhm. Jetzt sind wir schon bei den Preisen und quasi beim Kaufen. Auf was muss ich denn beim Kauf achten? Also angenommen, ich habe jetzt vor, wirklich eine schöne Wintertour mal zu machen, steig in den nächsten Outdoor-Laden, will mich da schlau machen. Was würdest du so als Tipps mitgeben, worauf ich achten sollte?
Also erstmal überlegen, was für Temperaturen erwarte ich? Dann stellt sich die Frage, will ich eher ein bisschen Reserven? Also ich bin jemand, ich sage dann eher, ich nehme lieber eine etwas schwere Jacke mit, habe dafür Reserven. Boris, mein Kollege, der ist eher so unterwegs, der sagt, naja, also ich trage lieber ein bisschen weniger, nehme also eine weniger warme Jacke und fröstle halt vielleicht ein bisschen.
Das ist echt lustig, dass ihr zwei da immer so unterschiedliche Ansprüche an Komfort habt, aber das tut ja dem Test dann auch gut, ne?
Ja,
weil
genau.
Einfach zwei verschiedene Perspektiven so auf die Produkte dann doch da sind.
Genau, und dann kommt halt noch mit dazu eben jemand, der sehr, sehr schnell friert, der muss halt noch mehr Reserven.
Yeah.
Einplanen, also das ist der erste Gedanke. Dann sollte man die Jacke auf jeden Fall nicht zu eng wählen. Wir haben da einmal eine Situation gehabt, da waren wir in einem Kühlhaus, das hatte minus 25 Grad und ich habe eine Jacke angezogen und habe mich eigentlich für die Größe entschieden, wo ich gedacht habe, ja, die sitzt körperbetont, das ist eigentlich das ist schon angenehm und wusste, was für eine Füllung drin ist und ging davon aus, dass die minus 25 Grad eigentlich schon okay sein sollten. Oh, und ich habe so gefroren.
War zu eng oder?
Ja, da bin ich raus und habe die next größere angezogen und das war dann okay.
Mhm.
Und das war dann wieder so eine, also letztens eine sehr positive, lehrreiche Erfahrung, weil ich da gemerkt habe, aha, krass, also wenn man die ISO-Jacke zu eng wählt und die Füllung von innen durch den Körper zusammengedrückt wird, dann geht die Wärmeleistung massiv zurück, weil es ist ja letzten Endes die in der Isolation gebundene Luft, die ist ja das, was isoliert.
Mhm.
Und klar,
ja. Wie viele Schichten muss ich denn so einplanen, drunter zu ziehen? Also nehme ich das einfach mal so eine Nummer größer, damit ich einfach nochmal einen Vlies oder ein Langarm-Shirt runterziehen kann?
Also in der Regel berücksichtigt die Hersteller das ja bei den Jacken,
okay,
dass die schon drüber getragen werden, schneiden die in der Regel auch schon etwas voluminöser. Aber es gibt auch, jeder Hersteller hat halt so ein bisschen unterschiedliche Schnitte für unterschiedliche Linien. Also mir geht es zum Teil so, dass ich bei meinen Herstellern reicht mir M, bei anderen brauche ich XL. Also so eine Spanne aufgrund der Schnitte. Es gibt aber auch dann bei Herstellern zum Teil aus der einen Serie reicht mir M, in der anderen Serie, die sehr korbbetont geschnitten ist, brauche ich dann plötzlich L. Das merkt man letzten Endes nur, wenn man die Jacke probiert und wenn man halt merkt, dass die Jacke irgendwo halt ein bisschen zwickt oder sowas, dann auf jeden Fall eine Nummer größer wählen, wenn es da so eng ist, da geht die Isolierung wirklich massiv in den Keller.
Und irgendwie auf viele Taschen achten oder lieber auf Taschen verzichten. Kapuze haben sie, glaube ich, jetzt alle, die ihr getestet habt. Und ist ja eigentlich auch eher üblich, dass eine Kapuze an der ISO-Jacke dran ist, ne?
Also wir haben 10 Stück haben eine Kapuze, 2 haben keine Kapuze. Ich persönlich,
Ach, doch, 2 ohne, okay.
Genau, ich persönlich bin ein Kapuzen-Fan, weil die Kapuze halt mit sehr, sehr wenig zusätzlichem Gewicht schon sehr viel zur Isolation beiträgt, weil über den Kopf halt sehr viel Wärme verloren geht. Mhm. Und das liegt daran, der Körper hat so diese Tendenz, wenn der Kopf und der Rumpf auskühlen, dann konzentriert der Körper das Blut auf die 2 Bereiche, weil das halt die überlebenswichtigen Bereiche sind. Also wenn einem die Zehen und die Finger abfrieren, das überlebt man. Kopf- und Rumpfbereich würde man nicht überleben. Und deshalb konzentriert der Körper die Blutzirkulation da drauf. Und ich sage öfters zu meiner Frau, wenn sie sagt, ich habe kalte Füße, dann sage ich, zieh Mütze oder zieh Kapuze auf.
Ja, klingt erstmal ein bisschen komisch, ne?
Und dann wird einem wieder warm, weil wenn die Bereiche gut isoliert sind, kann das Blut zirkulieren und letzten Endes natürlich dann auch wieder Hände und Füße aufwärmen.
Also wenn man zu kalten Füßen neigt, nimmt man besser eine ISO-Jacke mit Kapuze.
Ja. Und eine schön dicken Kapuze, die auch schön ums Gesicht zuziehen kann. Und wenn man jetzt aber sagt, naja, ich möchte die Jacke vielleicht auch zum Drunterziehen nutzen, dann kann man sich ja überlegen, eine ohne Kapuze zu nehmen, weil dann ja oft die Kapuze im Weg ist. Da sollte man aber auf jeden Fall darauf achten, dass der Kragen um den Hals schön abschließt. Also er darf nicht drücken, aber er muss zumachen, weil sonst ist es halt wie bei einem Schornstein, da strömt die ganze warme Luft raus. Wir hatten gestern Abend bei uns einen Stromausfall und da ging bei beiden Öfen von uns die Klappen auf und das war eigentlich krass. Also bei uns hat die Wohnung heute über Nacht nur über diese geöffneten Schornsteinklappen 6 Grad abgekühlt.
Ja, klar, dann zieht's die Wärme direkt raus
und das war's dann, ne? Und den Effekt hat man letzten Endes halt bei einem Kragen, der nicht sauber abschließt, hat man das auch.
Okay, also ums Anprobieren kommt man eh nicht rum und zum Fachhändler sollte man sowieso nicht irgendwie online bestellen und hoffen, dass es passt, sondern es ist ja immer der gleiche Appell, wenn man eine gute Ausrüstung will, in den Fachhandel gehen und sich vielleicht auch beraten lassen. Wenn man sich dazu nicht zu fein ist, dann hilft das einem auch schon mal ein Stück weit weiter. Der Verkäufer sieht ja in der Regel auch, sitzt das Ding auch wirklich gut oder habe ich mich vielleicht nur wegen der Farbe dafür entschieden oder weil es irgendwie schnittig ist. Ne? Also.
Genau, und dann zum Thema Taschen noch. Also ganz wichtig sind 2 Schubtaschen, die nach außen hin isoliert ist zum Hände aufwärmen.
Ah, ja,
auch. Aber dann kann ich die reinstopfen. Ich finde es dann auch angenehm, wenn es irgendwo eine Tasche gibt mit Reißverschluss, wo man was aufheben kann, das sicher verwahrt ist, weil die Taschen zum Hände aufwärmen, wenn da irgendwas drin ist, Feuerzeug oder Schlüssel oder sowas, der nicht rausfallen soll, das ist natürlich dann immer blöd, wenn man die Hände reinsteckt.
Ja.
Und vom Schnitt her, lange Jacken, die halten natürlich auch ein bisschen wärmer, weil sie natürlich das Gesäß warm halten. Wenn man eher eine kürzere Jacke hat, dann sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, ob man nicht eine isolierte Shorts oder einen isolierten Rock als Zubehör noch mitnimmt. Gibt's auch wirklich auch eines der genialen oder sind wirklich geniale Teile, nehme ich im Winter auf jede Tour letzten Endes mit, weil man sie dann auch in Pausen kurz überziehen kann.
Ja, ja, dann sitzt man schon mal warm, kann sich schon mal vielleicht auch einen Baumstamm setzen, wo man sonst nicht lang aushalten würde. Eben, und dann hat man den Bereich eben auch noch gewärmt. Ja, das ist auf alle Fälle auch ein guter Tipp noch. Jetzt bin ich bei Regen und Schnee draußen unterwegs oder es fängt unterwegs an zu regnen und zwar ein bisschen stärker als nur so einen minimalen Niesel. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt die ISO-Jacke an. Lasse ich die an, stecke ich sie lieber in den Rucksack oder ziehe ich sie unter die Hardshell an? Was würdest du empfehlen? Weil soweit ich weiß, sind die schon wasserabweisend, aber wasserdicht sind die eben nicht.
Nein, also es gibt Mountain Equipment zum Beispiel, aber auch Wollandre, die verarbeiten stark wasserabweisende Außenmaterialien. Da macht dann mal ein bisschen Schnee nichts aus. Wasserdicht sind sie nicht, weil halt die Nähte nicht getaped sind. Also solange man die Jacke nur in der Pause überzieht und die ein bisschen nass wird und man sie wieder in den Rucksack steckt, bevor sie völlig durchnässt ist, ist es okay. Sonst würde ich sie halt immer unter die Hardshell tragen. Aber grundsätzlich wieder das Thema vom Anfang. Also bevor man so eine dicke Jacke zum Wandern anzieht, sollte man sich schon genau überlegen, wie kalt ist's eigentlich, weil sonst natürlich wieder das Problem besteht, dass man die Sachen durchschwitzt.
Mhm. Und wenn mir das jetzt passiert ist, angenommen, ich habe irgendwie den Zeitpunkt verpasst, warum auch immer, die Thermojacke auszuziehen, stehe schön oben auf dem Berg oder an meinem Ziel und halte mich aber noch eine Weile draußen auf. Ich habe es jetzt einfach durchgeschwitzt. Irgendwie nicht drauf geachtet, in vollem Elan dann doch irgendwie vergessen, das Ding wieder auszuziehen und wegzupacken für Notfälle. Was mache ich jetzt? Hast du da irgendwelche Tipps, wie ich sie schnell trocken kriege oder wie ich dann doch da irgendwie ein bisschen mehr Wärme mir noch rausziehe?
Also es ist natürlich so, also wenn jemand auf Zelttour, der kann die Jacke immer einen Schlafsack mitnehmen. Mhm. Und letzten Endes dann natürlich das Ding im Schlafsack trocknen. Ansonsten, wenn ich halt.
Diffundiert es dann aber so gut raus?
Also es funktioniert. Man muss natürlich immer gucken, dass der Schlafsack nicht zu sehr durchnässt. Das wäre dann aber ein.
Das ist das nächste Problem, das man dann hat.
Podcast, ja. Wie ich meinen Schlafsack winterfest mache. Ansonsten muss man echt halt gucken, dass ich das Ding irgendwo in der Hütte oder sowas trockne und
wenn ich eine Hütte habe, geht das ja,
ne? Genau, und wieder der Appell, es ist im Winter eben wirklich sinnvoll drauf, oder bei Kälte sinnvoll drauf zu gucken, dass man die Sachen nicht so durchschwitzt, sondern dass man sich wirklich adäquat anzieht und auf jeden Fall, wenn es so kalt ist, dass ich so eine Jacke anziehen kann in Bewegung, dann ist ja trotzdem so, ich brauche ja trotzdem was für die Pausen, weil selbst wenn es von der Isolation her so ist, dass ich mich in der Wärmejacke beim Wandern wohlfühle, in dem Augenblick, in dem ich Anhalt, Stopp, Pause mache, dann wird mir ja trotzdem kalt. Weil da durch das, dass ich mich nicht mehr bewege und ich stehe, wird der Wärmebedarf so massiv erhöht, dass ich letzten Endes auch da was zum Überziehen brauche. Mhm. Also eine Pausenjacke zum Überwerfen, die gehört wirklich zur Grundausstattung im Winter.
Mhm. Ja, wenn man Frostbeule ist, dann muss man fast schon mit zwei ISO-Jacken losziehen, dass man eine wirklich in der Bewegung anhat, vielleicht eine etwas dünnere und eine zweite dickere einfach als Backup nochmal hat. Ne?
Ja, oder eben also nicht eine reine ISO-Jacke, sondern es gibt so diese Hybrid-Lösungen, diese Hybrid-Jacken, die mit verschiedenen Bereichen arbeiten, die auch darauf abgestimmt sind, dass eben Feuchtigkeit gut abtransportiert wird. Das als Jacke für die Bewegung und dann eben so eine ISO-Jacke in den Pausen zum Überwerfen.
Ja, das sind einfach welche, wo eine bessere Belüftung dabei ist, als jetzt bei einer normalen herkömmlichen ISO-Jacke also zum Beispiel.
Wir haben ein Modell im Test, die Bergens. Die ist so ein bisschen gedacht für Aktivität. Da ist dann zum Beispiel so, dass die Stoffe nicht hundertprozentig winddicht sind, sondern stark windabweisend, aber dadurch sind sie halt auch viel atmungsaktiver. Dann hat sie an den Seiten Einsätze aus Stretch Fleece, also so Jacken gibt es wie Sand am Meer. Bergens macht es, finde ich, ein bisschen besser, dadurch, dass sie den Vlies wirklich auch schon stark windabweisend machen, weil sonst hast du halt das Problem, die erste kühle Brise und es pfeift halt durch. Und das ist schon eine coole Jacke auch für die Aktivität, weil man merkt, die dampft schon deutlich besser ab als die klassischen Kunstfaserjacken. Aber da gibt's wirklich, also das testen wir ja auch jedes Jahr, da gibt's schon fantastische Modelle, die dann auch durch das, dass sie so unterschiedliche Materialien kombinieren, einen korbbetonteren Sitz hinbekommen, indem man sich einfach viel freier noch bewegen kann. Und dass man dann mal so eine dickere Jacke wirklich dazu nutzen kann, um sie beim Wandern zu tragen, da muss dann schon minus 15, minus 20, minus 25 Grad haben. Oft werden die Jacken auch, also Skitourengeher, die nutzen sie oft halt auf Skiabfahrten. Aber da ist dann auch wieder so, ich meine, da ziehe ich sie an, bevor ich die Abfahrt mache. Und wenn ich dann wieder aufstieg, wo ich halt richtig schwitze oder sowas, da ziehe ich die dann aus.
Da muss man wieder rechtzeitig dran denken, aber als passionierter Skitourengeher sollte man das in den Griff gekriegt haben. Wenn nicht, lernt man einmal schmerzhaft und danach kriegt man es wahrscheinlich hin. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja über diesen Wolle-Daunen-Mix schon gesprochen. Gibt es denn insgesamt noch andere Materialien? Also man denkt ja dran, dass früher die Menschen viel zum Beispiel mit Filz, also mit Wollfilz unterwegs waren, ist ja irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen. Findet ja manchmal doch wieder ein bisschen einen leichten Einzug auch in die Outdoor-Bekleidung, aber bietet sich da irgendwas anderes noch an, außer den klassischen Sachen Daune und Kunstfaser?
Also es gibt ja Jacken, die mit Wolle isolieren, die sind zum Teil, die finde ich super für Aktivität, weil die Wolle halt sehr gut klimatisiert. Wenn es aber in den Bereich geht, dass man sagt, ich möchte eine wirklich richtig warme Jacke, da sind dann die klassischen Isolierungen besser, weil die einfach das bessere Wärme-zu-Gewichtsverhältnis bieten. Also Jacken, die mit Wolle isolieren, die sind im Verhältnis immer schwerer, bieten ein größeres Packmaß.
Und Filz ist dann ja noch mal heftiger, das ist ja ein richtig fetter Stoff. Ne? Da ist man dann ganz schnell auch an Packmaßgrenzen, glaube ich.
Und also ich habe zum Beispiel auch, ich habe Jacken aus Walgwolle, das geht ja Richtung Vlies. Ja. Die ziehe ich wirklich gern an, wenn ich mich bewege, weil die so gut klimatisieren. Aber auch da steckt dann halt eine klassische Wärmejacke im Rucksack, die ich dann in den Pausen überwarf. Die Grützibergjacke mit der Down-Wollfüllung, das ist zum Beispiel eine Jacke, die ich trage. Die habe ich seit einem Jahr und habe sie letzten Winter fast jeden Tag auch im Alltag getragen, weil die vom Klima wirklich aus sehr, sehr angenehm ist.
Das ist also vielleicht auch mal ein Tipp, da mal ein bisschen nach einem anderen Materialmix zu gucken. Jetzt würde mich noch interessieren, so ganz ketzerisch zu fragen, vielleicht brauche ich gar keine ISO-Jacke. Hätte ich denn irgendwie eine Chance, mit einem klug gewählten Mix aus Softshell, mehreren Schichten, Hardshell, eine ISO-Jacke in irgendeiner Form zu ersetzen, dass ich mir das einfach sparen kann, nochmal was in den Rucksack zu stecken? Oder sagst du, nee, da führt kein Weg dran vorbei?
Also da gilt ja wieder das gleiche Prinzip. Also wenn ich mich beim Wandern durch mehrere Schichten so warm anziehe, dass mir warm wird, da muss ich ja trotzdem was in den Rucksack stecken, was ich dann in der Pause überwerfen kann, um halt diesen letzten Endes den Wärmebedarf zu decken, der durch die geringe, also oder Nullaktivität letzten Endes zustande kommt. Und wenn ich das mit einem super dicken Vlies oder sowas abdecken möchte, da platzt der Rucksack fast aus allen.
Ja, das Packmaß noch größer. Also,
das ist einfach Daune und Kunstfaser, die sind vom Packmaß und vom Wärme-zu-Gewichts-Verhältnis unübertroffen. Und die meisten Leute tragen sie ja im Alltag. Also so ist ja nicht. Und wenn ich da einen Teil wähle, das halt von der Isolation so gewählt ist, dass es im Alltag gut funktioniert, dass ich es zum Wandern mitnehmen kann, dann lässt sich ja auch super vielseitig einsetzen. Also so ein fettes Teil wie die Double Dunfree von Houdini oder die fette Wollandre, die würde ich jetzt nicht unbedingt im Alltag anziehen, weil wenn du die bei 0 Grad anziehst, dann läufst du trotzdem aus, in Anführungszeichen, weil sie so abartig warm sind. Aber das sind ja auch Spezialjacken, also die sind einfach, das ist für Leute, die es in den hohen Norden zieht im Winter oder irgendwo ins Hochgebirge.
Okay. Naja, aber man kann ja dann nochmal im Test nachgucken. Da habt ihr ja die ganze Range an Jacken abgebildet. Ich sag's nochmal, das ist ab dem 4.11. am Kiosk, das Heft 12. Und da kann man alles nochmal genau nachlesen, was Frank jetzt erzählt hat. In den einzelnen Testbriefen ist das ja alles erklärt, die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle. Vielen Dank, Frank, für diesen umfassenden Einblick in das ISO- und Thermojackenwesen. Denkt erstmal wieder ein Stück schlauer und kann sich vielleicht jetzt auch auf die kalte Jahreszeit freuen. Vielen Dank.
Gerne.
Und wenn euch, liebe Hörende, der Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns gerne gleich hier oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr Outdoor nach wie vor gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch das Heft per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor vertreten und hält euch über alles auf dem Laufenden, was das Leben draußen schön und bunt macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.